Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer reinen Insektenausgabe der Echtzeit.
Insekten sind die artenreichste Klasse der Gliederfüßer und zugleich die mit absoluter Mehrheit auch artenreichste Klasse der Tiere überhaupt.
Es sind Insekten, die unsere Welt regieren. Ohne sie würde unser Ökosystem nicht funktionieren.
Papierfischchen, die sind sozusagen die Kulturfolger des neuen Komfortklimas unserer Zivilisation.
Das ist der Penis einer Bettwanze. Sieht der nicht abgefahren aus?
Der Langzeittrend Insekten. Hier als Studentenfutter mit Grillen und Würmern.
Insekten. Artenvielfalt auf der Wiese und im Bett. Und im Museum. Und aus Papier. Das ist mal eben grob zusammengefasst das, was Sie in dieser Podcast-Ausgabe erwartet. Da wäre zum Beispiel Erwin Habke. Der Biologe hinterließ nach seinem Tod ein Haus voller Tiere, darunter auch viele, viele Insekten. Alles aus Papier, alles gefaltet, alles systematisiert. Der Neffe des verstorbenen Faltkünstlers spricht hier in der Echtzeit über die Faszination und Last dieses Erbes. Wir gucken uns Insektenfarmen für die Fensterbank an. Unglaubliche Insektenpenisse im menschlichen Maßstab. Aber jetzt gehen wir erstmal ganz nah ran an das, was es in Museen nicht geben sollte: Schädlinge. Es gibt ja viele Sympathieträger unter den Insekten, zum Beispiel die Wildbienen oder die Marienkäfer. Aber dann gibt es eben auch noch die anderen, die borstigen und schuppigen, die Milben- und Spinnentiere, die man vielleicht nicht so gerne hat und schon gar nicht innen. Und unter ihnen welche, die dann tatsächlich auch noch Schaden anrichten. Museen zum Beispiel müssen sich richtiggehend rüsten gegen Schädlinge und da ist die Artenvielfalt beachtlicher, als man denkt. Im Studio ist jetzt jemand, die sich mit den kleinen Museumsbewohnern ziemlich gut auskennt, nämlich meine Kollegin aus dem Hauptstadtstudio, Christiane Habermals. Hallo.
Hallo.
Christiane, auf welche Spezies stößt man denn im Museum?
Ja, also ich war mit Bill Landsberger unterwegs. Der ist sozusagen der oberste Kammerjäger der staatlichen Museen zu Berlin. Also eigentlich Entomologe, also Insektenspezialist. Und als solcher im Rathgen-Forschungslabor der Stiftung Preußischer Kulturbesitz für die Schädlingsbekämpfung zuständig. Und mit dem habe ich mich auf die Pirsch begeben im Museum, um mal zu sehen, was da alles so lebt und an unserem Kulturerbe nagt. Und das war sehr erhellend. Es war fast wie eine kleine Safari, die wir da gemacht haben. Wir waren im archäologischen Zentrum unterwegs. Das ist eines der wenigen Museumsgebäude in Berlin, das ein Papierfischchenproblem hat. Und diese Insekten wollte ich unbedingt sehen, denn darüber wurde ja in den Medien schon viel berichtet. Das sind diese großen Verwandten der Silberfischchen, die überhaupt erst seit ein paar Jahren auf dem Vormarsch sind in Deutschland und Dokumente und Bücher in Bibliotheken und Archiven bedrohen und eben auch in den Museen. Mit ihm habe ich mich auf die Pirsch begeben.
Okay, und habt ihr welche gefunden? Papierfischchen?
Haben wir. Und bei Schädlingsbefall, das fand ich interessant, da denkt man immer so an dunkelfeuchte Depots. Aber interessanterweise ist das archäologische Zentrum ein Neubau, gerade erst vor ein paar Jahren eröffnet. Und eben gerade diese neuen, wohltemperierten Gebäude, die werden von Papierfischchen besonders gerne besiedelt. Deswegen findet man die auch mehr in Neubauwohnungen als in, als im Altbau. Also wenn man mal zu Hause hinter seinen Bücherregalen schauen will. Dabei spielt eine Rolle, dass früher in den Räumen, also auch in den Wohnräumen, im Schnitt war es so 17 Grad warm. Und heute empfinden wir 22 Grad eher als angenehm und wir mögen es viel trockener. Also Papierfischchen, das habe ich gelernt von Herrn Landsberger, die sind sozusagen die Kulturfolger des neuen Komfortklimas unserer Zivilisation.
Das klingt gut.
Genau, und wir sind also nicht durch feuchte Depots gelaufen, sondern durch ganz sterile, weiße Neubauflure und haben da die Lebendfallen kontrolliert, die Bill Landsberger dort überall in den Ecken aufgestellt hat.
Lebendfallen, sowas stellen wir ja teilweise zu Hause auch auf, gegen Motten, so dreieckige Teile, Sexfallen sage ich dazu immer, mit so einer klebrigen Oberfläche. Ist das sowas?
Also es gibt Klebefallen für alle möglichen Schadinsekten, aber die speziellen für Papierfischchen, das sind ganz simple, aufgestellte Pappzylinder mit einem glatten, oben nach innen gewölbten Deckel und da oben drauf ein banales Stückchen Hundekuchen als Köder. Aha. Den mögen die nämlich noch viel lieber als Papier. Also wenn sie Hundekuchen kriegen, dann lassen sie das Papier auch mal liegen.
Und wenn wir hier mal reinschauen, So simpel ist das?
So simpel ist das. Sehen wir schon lebende Papierfischchen in dieser Falle. Ein kleineres Tier und ein größeres, was noch nicht die Geschlechtsreife hat, aber vielleicht, also drei lebende sehe ich jetzt hier.
Und wie kommen die jetzt da hoch?
Papierfischchen sind sehr mobil. Schon die kleinsten Stadien sind sehr, sehr erkundungsfreudig und erobern das gesamte Terrain. Und sie laufen anhand dieser Pappröhre nach oben in den Kunststoffdeckel. Und dieser Kunststoffdeckel ist so beschaffen, dass er eben aufgrund seiner glatten Struktur wie eine Einwegfalle wirkt, eine Reuse quasi. Und die Papierfischchen in diesem Kunststoffdeckel verbleiben müssen und nicht mehr entkommen.
Und was machen Sie jetzt mit denen?
Und
spülen Sie das Klo runter?
Nein, zwei Möglichkeiten. Zum einen werden die Tiere auch eingesammelt, dass wir im Labor lebendes Material für vergleichende Untersuchungen und Wirksamkeitstests zur Verfügung haben. Oder eben auf die schonende Art werden die Tiere dann eingefroren.
Haben Sie jetzt irgendwas mit, womit Sie die einsacken?
Gewöhnlich habe ich dann einen Container dabei, wo ich die lebenden Tiere einsammeln kann. Habe ich heute auch da, sodass wir die jetzt überführen und dann nehme ich sie mit ins Labor.
Überführen, das klingt ja, als würden Delinquenten überführt.
Ja, nein, die kippe ich jetzt hier aus der Falle in die Dose und dann gehen sie mit mir auf die Reise nach Charlottenburg.
Einer ist entkommen.
Aber nicht weit.
Kriegen Sie wenigstens Ihren Hundekuchen noch dazu?
Nein, der wird hier weiter eingesetzt.
Also diese Papierfischchen haben wir gelernt, die fressen Hundekuchen. Ich musste natürlich wirklich gleich an die Silberfischchen denken.
Ja, die sehen ganz ähnlich aus wie Silberfischchen, die wir alle kennen, aber größer und etwas borstiger, so mit einem dreifach gegabelten Schwanz. Ich fand sie eigentlich sehr hübsch. Und es gibt übrigens noch eine dritte Art, die jetzt auch sich in Museen einschleicht und das sind die Geisterfischchen.
Huhu. Wer denkt sich eigentlich die Namen aus?
Ja, damit war Herr Landsberger auch gar nicht einverstanden mit diesen Namen, aber die sind eben noch so ein bisschen durchsichtiger und die fressen übrigens ganz ähnliche Sachen wie auch die Papierfischchen, nämlich vor allem Bücher und Dokumente.
Okay, also das ist natürlich verheerend, ne?
Das ist tatsächlich vor allem deswegen gefährlich, weil man sie eben nur sehr schwer wieder los wird, wenn man sie einmal hat. Eingeschleppt werden die meistens über Verpackungsmaterial und Karton, sodass jetzt hier im archäologischen Zentrum alles, was reinkommt, erstmal tiefgefroren wird, bevor es überhaupt geöffnet wird. Und die Papierfischchen haben sich eben auf besonders nährstoffarme Zellulose spezialisiert. Und zwar bohren sie sich eben nicht quer durch alle Seiten, wie das zum Beispiel die Larven vom Brotkäfer tun, sondern sie raspeln die Oberfläche von oben ab, bis das Papier nur noch ganz hauchdünn ist.
Dadurch, und das ist ein typisches Verhalten aller Fischchen, also auch des Silberfischchens, dieser schabende Fraß an der Oberfläche, erstmal die Oberfläche zu beweiden, verursacht eben ein Abtragen der gesamten Papieroberfläche. Und das kann unter Umständen Informationsverlust, also im Schriftbild, verursachen. Und der Schaden ist vielleicht höher als der reine Materialverlust.
Sagt Landsberger. Und biologisch interessant ist dabei, diese Insekten sind ja eigentlich wie alle Museumsschädlinge Resteverwerter, die in der Natur eigentlich eine sehr nützliche Aufgabe erfüllen, nur eben nicht im Biotopmuseum. Da ist diese Art der Abfallverwertung sehr unerwünscht.
Man kann es den Tieren nicht verdenken. Sie sind spezialisiert auf das Degradieren von natürlichen Abfällen quasi, also von Naturstoffen.
Christiane, ich höre da fast auch eine gewisse Sympathie des Herrn Landsberger gegenüber diesen Schädlingen heraus. Kann das sein?
Ja, genau, das habe ich ihn natürlich auch gefragt, wie er das denn als Biologe eigentlich schafft, damit klarzukommen. Aber er hat erzählt, Entomologen, die müssen auch irgendwie ihre Brötchen verdienen. Und bezeichnenderweise ist es so, dass in unserer Gesellschaft für die Schädlingsbekämpfung wesentlich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stehen als für den Artenschutz. Weshalb viele Entomologen, für die eigentlich ursprünglich mal die Faszination für Insekten der Grund war, für ihr Studium, dann am Ende in diesem Bereich landen.
Du hast gerade schon die Tiefkühltruhe erwähnt. Das Wort fiel kürzlich auch, als ich mal mit einer Museumsfrau über Motten sprach. Sind Motten das andere große Problem in Museen?
Ja, und zwar sind sie sogar das allergrößte Problem. Ich hatte auch gefragt, was gibt es denn alles für Schädlinge, für Insekten? Und er hat mir erzählt von Teppichkäfern, von Brotkäfern, von Holzwürmern, sogar von Termiten, die manchmal eingeschleppt werden. Aber das größte Problem, das ist die Kleidermotte. Und das ist übrigens eine invasive Art, die bei uns in der Natur überhaupt nicht vorkommt, sondern nur in Wohnungen lebt oder eben in Museen.
Wo kamen die denn ursprünglich her, die Kleidermotte? Und was hat die in der Natur gefressen, bevor sie sich auf unsere Textilien gestürzt hat?
Tatsächlich weiß man das gar nicht so genau, weil es eben schon sehr, sehr lange her ist, dass die bei uns eingewandert ist oder eben eingeschleppt wurde.
Die letzten Erkenntnisse, die mir bekannt sind, deuten auf einen Ursprung dieser Art in Afrika hin. Man dachte lange Zeit, dass die Römer mit ihren Zügen in Richtung Nordeuropa oder Zentraleuropa die Kleidermotte mitbrachten. Aber mittlerweile weiß man, dass das nicht ganz so stimmt und neue Untersuchungen zeigen eigentlich eher Richtung Afrika.
Und das gilt eben auch für die Papierfischchen, die erst vor relativ kurzer Zeit überhaupt bei uns in Deutschland aufgetreten sind. Man vermutet, dass die ursprünglich auch aus einer eher trockenen Wüstengegend Afrikas stammen. Wenn man das wüsste, wo die eigentlich herkommen, dann könnte man sie auch besser bekämpfen. Zum Beispiel, indem man ihre natürlichen Feinde als Nützlinge einsetzt. Früher hat man sehr viel Gift eingesetzt in Museen, von DDT bis Arsen, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. So sehr, dass man heute viele Objekte, vor allem organische Materialien, nur noch mit Atemschutzmaske und Ganzkörperschutzanzug Wahnsinn. Anfassen kann. Die sind sozusagen fast Sondermüll, wenn man so will. Heute tut man das aber nicht mehr. Heute setzt man vor allem eben auf biologische Schädlingsbekämpfung oder auf physikalische Verfahren.
Gab es denn so eine besondere Entdeckung, die ihr auf eurem Rundgang gemacht habt? Vielleicht noch ein anderes Tierchen, was wir gar nicht kennen?
Ja, tatsächlich haben wir noch etwas gefunden. Das habe ich am Anfang tatsächlich für Satire gehalten, aber das war es nicht.
Da läuft noch ganz was Kleines, das ist eine Staublaus. Eigentlich kein echter Sammlungsschädling.
Keine Steinlaus nach Loriot.
Auch keine Steinlaus. Staubläuse sind Indikator, weniger Schädling, aber Zeigerart für eventuell zu feucht und zu wenig oder zu schlecht gereinigt.
Und geben Sie jetzt hier eine Rückmeldung an die Putzkolonnen, mehr putzen, weil Sie eine Staublaus gefunden haben?
Das ist vielleicht dann übers Ziel hinausgeschossen. Also wenn ich jetzt hier hunderte Staubläuse sehen würde, dann würde ich sicherlich sehr, sehr schnell aktiv werden. Mit einer einzelnen Staublaus, da kann man sich noch zurücklehnen.
Also es gibt eine Staublaus-Toleranzgrenze.
Es gibt mindestens eine Staublaus-Toleranzgrenze.
Sehr schön. Zwei neue Wörter habe ich gelernt, Staublaus-Toleranzgrenze und Zeigerart, Christiane. Jetzt aber zum Schluss, waren die süß?
Die waren sehr süß und sie waren ganz mini. Also ich mit meinen schlechten Augen musste da wirklich ganz nah rangehen, um die überhaupt zu sehen. Aber sie krabbelten und bewegten sich und man konnte sogar mini, winzig kleine Beinchen feststellen.
Christiane Habermals über Insekten, im Speziellen Schädlinge und andere kleine Tiere im Museum. Vielen Dank.
Gerne.
Den Bedarf unserer Welt an tierischem Protein wird man nicht mit Fleisch allein decken können. Das hat sich mittlerweile ja herumgesprochen. In der Schweiz und in den Niederlanden liegen deshalb Mehlwurmfrikadellen und Heuschreckenknabbermischungen schon länger in den Supermarktregalen. Hier in Deutschland hat das bislang noch nicht so richtig Erfolg. Vielleicht ist die Lösung besser, die eine junge in Hongkong lebende Österreicherin entwickelt hat, nämlich eine lebende Insektenfarm für den Hausgebrauch. Heißt The Hive, also der Insektenschwarm, kostet $137 und alles Weitere erfahren Sie von Matthias Finger.
Im 15. Stock eines Hochhauses ist Katharina Unger bei der Arbeit. In einer Mischung aus Büro und Labor auf Hongkong Island. Mit 4 Mitarbeitern entwickelt sie Insektenfarmen für daheim. Das jüngste Modell erinnert an eine Warmhalteschale für Buffets. Gezüchtet werden darin Mehlwürmer.
Die Würmer werden immer in perfekter klimatischer Umgebung gehalten. Die werden ventiliert, da wird geheizt, da wird quasi klimatisiert, sodass die immer gut und gesund sind.
Katharina öffnet die riesige Tupperdose und gibt Apfelreste hinein. Raubtierfütterung. Tausende Würmer winden sich in der Kiste. Was macht sie mit denen?
Die Insekten werden geerntet am Ende ihres Lebenszyklus und die werden gefroren und danach können sie weiterverarbeitet werden, also gekocht. Die kommen in Burgerleibchen, die kommen in die Pastasauce zum Beispiel.
Diese Viecher in der Box zu essen, kann ich mir schwer vorstellen. Für Katharina sind es Wundertierchen. Sie verwerten organische Abfälle, scheiden exzellenten Dünger aus und können auch noch verzehrt werden. Früher hat Katharina auf die ebenfalls essbare schwarze Soldatenfliege und ihre Larven gesetzt. Die werden in Afrika als Proteinquelle auch an Schweine verfüttert.
Fliegen sind aber natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftiger für Menschen und auch etwas komplizierter zu züchten. Und deswegen haben wir uns auf den Mehlwurm konzentriert. Der macht keine Geräusche, der kann nicht klettern und kann deswegen auch nicht auskommen. Und vor allem, wenn man ihn als Lebensmittel anschaut, dann schmeckt der einfach immer gut.
Aufgewachsen ist Katharina Unger auf einem Bauernhof in Österreich und kannte die Tiere, die dort auf den Tisch kamen, persönlich. Etwas Ähnliches schwebt ihr für die urbanen Ballungsräume vor. Statt industriell gefertigter Supermarktkost selbstgezüchtetes tierisches Protein, mit dem sich die Besitzer selber versorgen können, gerade in Großstädten wie Hongkong. 2014 hat Katharina hier angefangen zu arbeiten.
Ich komme aus dem Industriedesign, habe gesehen, dass es auf den Märkten alles mögliche an Nahrungsmitteln gibt, aber keine Fläche, um irgendetwas zu ernten. Die Meere drumherum sind leer und habe mir dann gedacht, da muss es doch eine bessere Möglichkeit geben, so eine große Stadt mit Nahrung zu versorgen.
Das Meer ist nur ein paar Straßen von Ungers Büro entfernt. Die Skyline mit Straßenschluchten und Wolkenkratzern, in denen seit Monaten gegen das Auslieferungsabkommen mit China und gegen Regierungschefin Carrie Lam demonstriert wird, erinnert an New York. Katharina Unger ist nicht in dieser Stadt gelandet, weil das Insektenessen in Hongkong eine Tradition hätte. Doch dass die 28-Jährige mit den kurzen schwarzen Haaren ihr Startup in Hongkong hochzieht, war von Anfang an klar.
Es gibt immer Leute, die man findet, die etwas mit einem machen wollen und die sagen, ja, wir können das machen, egal wie klein die Produktion ist.
Und was gönnt man sich nach Feierabend in der heißen Stadt, wenn man gerade eine prall gefüllte Insektenfarm zu Hause hat? Einen Wurmburger, schlägt Katharina Unger vor.
Die Mehlwürmer, die werden in der Pfanne gebraten mit etwas Olivenöl und mit Knoblauch und Zwiebel und werden dann klein geschnitten. Ein bisschen Petersilie kommt dazu und das schmeckt richtig gut.
Die Wurmburger, mit denen auch schon IKEA experimentiert, bestehen nicht zu 100% aus Mehlwürmern. Vielmehr wird eine Grundmasse aus Kichererbsen oder Bohnen mit Ei und Insektenprotein angereichert. Denn die kompakte Insektenfarm für zu Hause wirft gerade mal 1,5 Kilo Mehlwürmer ab. Alle 10 Wochen.
Naja, aber 1,5 Kilo Mehlwürmer sind auch ganz schön viel. . 2016 trat die Mutter des Kölner Bildungsphilosophen Matthias Burchardt das Erbe ihres in Unna verstorbenen Bruders an. Was sie damals nicht ahnte, in dessen Wohnhaus warteten nicht nur Möbel, Geschirr und persönliche Gegenstände auf sie, sondern ein künstlerisches Werk, von dem die Familie bis dato gar nichts geahnt hatte. Tausende Faltfiguren füllten die Räume, Faltfiguren aus Papier, zum Teil auch aus Metall, dicht an dicht, Insekten, Tiere, Menschen, Figuren. Und plötzlich wird klar, dieser Mann, Erwin Habke heißt er, ehemaliger Biologe, der hat 35 Jahre faltend und so gut wie ausschließlich zu Hause verbracht. Was tun mit diesem Erbe? Matthias Burchardt ist uns jetzt aus Köln zugeschaltet. Guten Tag, Herr Burchardt.
Guten Tag nach Berlin.
Können Sie sich an den Moment erinnern, als Sie damals das Haus Ihres Onkels Erwin Habke erstmals betreten haben?
Ich habe es noch genau vor Augen. Es war eben das Frühjahr 2016. Ich kam vom Friedhof, wo wir ihn dann beigesetzt haben, in einem sehr kleinen Kreis. Und meine Mutter fragte, ja, wollen wir noch mal durchs Haus gehen? Du, da ist das ist ganz viel los. Er hatte sehr viel gefaltet. Und ich dachte erst, na, den Ort seines wirklich tragischen Todes noch mal aufzusuchen, ob mich das nicht einfach auch beklemmt und ob ich das will. Und sie sagte, komm, mach mal. Und schon vom ersten Moment, als ich dann dieses große alte Haus, eine alte Schule, die meine Großeltern erworben haben, nach dem Krieg betreten habe, hat sich meine Stimmung völlig gewandelt. Es war einerseits kalt und andererseits blühte da das pralle Leben in Form von Papierfaltfiguren. Und ich war wirklich überwältigt auch von den vielen Farben und den Formen. Und irgendwie mischte sich in meine Trauer dann ein unglaubliches Gefühl von Anerkennung und aber auch Tragik im Hinblick auf dieses Werk, was da gewachsen war, unabhängig vom Blick der Öffentlichkeit, ohne dass der Schöpfer irgendwie Anerkennung dafür kriegen konnte.
Und Sie haben gerade gesagt, das war anscheinend kein kleines Haus. Sie haben das eine Schule genannt. Also wir haben uns vorzustellen, ein großes Gebäude, viel Platz und ja, viele Origami-Figuren, Faltfiguren, die aber ja, wenn ich mich an die Bilder von damals erinnere, ja auch nicht da irgendwie rumlagen, sondern das hatte ja auch so eine Präzision in der Ordnung. So, es schien so sehr systematisch auch zu sein.
Ganz genau. Also meine Befürchtung war, dass das irgendwie so eine Art Messi-Konstellation ist. Das Erstaunliche war, dass es wie ein Museum arrangiert war, das nur darauf wartete, von Benutzern entdeckt zu werden. Ja, das war eine alte Dorfschule mit Klassenzimmern und Lehrerwohnung. Bis zum Tod meiner Großeltern hat der Onkel die gemeinsam mit denen bewohnt. Und nachdem er das Gebäude dann gewissermaßen für sich hatte, hat er eine ganz große Ordnung eingerichtet, wo er Sphären mit ähnlichen Motiven, die er Motivreiche genannt hat, etabliert hat. Es fängt also an mit Insekten, mit Vögeln, mit Menschengruppen, mit sozialen Konstellationen bis hin dann zu Architekturmodellen von weltbekannten Bauwerken und gewaltig großen Metallskulpturen, die dann unter dem Dach zu finden sind.
Wir reden heute in der Sendung ja über Insekten. Es gibt auch ein Insektenzimmer.
Ja, das ist der Wahnsinn. Also es ist für mich der Höhepunkt der ganzen Ausstellung. Der Raum, wo man dann einfach kapitulieren muss, weil man irgendwie weder mit Begriffen noch mit Fotos noch mit Berichten irgendwie dessen habhaft wird. Also es ist eine gewaltige Tischfläche, auf der wir Gottesanbeterinnen, Käfer, Schmetterlinge und wirklich alles, was man sich vorstellen kann, als Insekten sieht. Und er hat es sehr schön arrangiert, indem er also seine Objekte kombiniert hat mit biologischen Lehrbüchern, mit Darstellungen aus Kinderbüchern. Ich würde sagen, das sind so Etüden in Wahrnehmung, dass wir wirklich gezwungen sind, uns einzulassen, auch mal auf ein Werk und in der Betrachtung des Besonderen in der Vielheit eigentlich zurückzufinden zu einer Muße des Sehens.
Motivreiche. Also er hat im Prinzip schon, wenn ich das so richtig verstehe, auch an sein Ableben, Nachleben gedacht. Er hat das inszeniert.
Absolut. Man hat auch das Gefühl, dass quasi also rechts vorm Eingang so ein kleiner Raum ist, in dem fast so was wie ein Museumsshop sein könnte, weil da so kleine Faltanleitungen, die Wahnsinn. Er selber kopiert hat, bereit lagen und die Tische so aufgebaut waren, als ob man da so museumsdidaktische Einführungen geben könnte. Und dazwischen befinden sich immer wieder auch Benutzerinformationen. Also da sind die Toiletten und auch Vermächtnisse, in denen das Werk sich selbst erklärt und auch sozusagen ein Auftrag formuliert war an uns Erben, dieses Werk auf ewig in diesem Sinne zu erhalten, was natürlich ein Auftrag ist, den kein Mensch erfüllen kann.
Und der Sie vermutlich auch wahnsinnig überrascht hat, oder? Wussten Sie irgendetwas davon?
Also ich hatte ja in den 80er und 90er Jahren noch Kontakt mit ihm und wusste, dass er sich da mit Papierfalten beschäftigt, nach dem Ende seiner biologischen Karriere, die ja durchaus hoffnungsvoll gestartet war. Also stand er gewissermaßen vor dem Aus, weil das Max-Planck-Institut geschlossen wurde und er keinen Anschlussvertrag bekommen hatte. Jedenfalls wusste ich davon, dass er sich damit beschäftigt und war ein bisschen hin und her gerissen zwischen der Idee, das ist jetzt ein Spleen, und andererseits dachte ich aber auch, es ist ein wissenschaftliches Projekt, weil er sagte damals so, ich werde mal probieren, sowas wie das, was Kant für die Philosophie geschaffen hat, nämlich die Grundlagen allen möglichen Denkens zu beschreiben, ein Raster für alles mögliche Falten zu schaffen. Und mein Eindruck ist, dass ihm das gelungen ist im Rahmen dieser sozusagen methodischen Vorentscheidung, die er getroffen hat, also wie man mit Papier umzugehen hat, und dass er dann letztendlich versucht hat, ein Ensemble aller möglichen Variationen zu schaffen, denn es sind keine identischen Objekte zu finden, sondern wie in der Natur sozusagen die Vielfalt der Morphologien in den Arten sich ausspielt und in den Individuen findet man einfach alles Mögliche dort.
Mhm. Würden Sie sagen, Ihr Onkel hat einen Anspruch, den er an die Wissenschaft hatte? An die Biologie dann vielleicht umkanalisiert in etwas anderes?
Also ich glaube, dass das schon ein gewaltiger Schöpfungswille spürbar ist. Über seine Motivation kann ich ja eigentlich nur spekulieren, indem ich jetzt berichte, wie das auf mich wirkt. Das ist der absolute Gegenpol zur momentanen, medialisierten, beschleunigten, ökonomisierten Welt. Und ich merke, hier ist aufgespeichert Lebenszeit, Einsamkeit, aber auch Lebensglück. Und wenn ich da eintrete, macht das was mit mir. Und das Kunstwerk, also das kann man sich ja fragen, worin besteht das? Ist es das einzelne Objekt? Ist es das Prinzip, das er dahinter entwickelt hat? Ich würde sagen, es ist das Ensemble. Es ist auch die Verknüpfung von Biografie, Material und Strukturprinzipien. Also was wir bisher noch nicht gesagt haben, ist, zwischen diesen Faltobjekten hängen immer auch noch Bilder aus der Familiengeschichte, insbesondere von meinen Großeltern. Das ist da drumherum gewachsen. Und mein Eindruck ist, dass er die Liebe auch zur Familie und zur verlorenen Heimat, er war ja wie die ganze Familie aus Ostpreußen geflüchtet, versucht irgendwie durch die Gründung eines neuen Kosmoses zu verstetigen und zu verewigen.
Jetzt ist Ihr Onkel 3 Jahre tot. Sie haben dieses Haus, dieses Museum. Wenn man Sie so hört, sind Sie auch wahnsinnig begeistert von dem, was da zu sehen, zu finden ist. Aber ist es auch belastend?
Absolut. Also insbesondere für meine Mutter, die dieses Erbe angetreten ist Und natürlich dann erstmal Kosten hatte, Erbschaftssteuer für ein Haus, das letztlich eine Schrottimmobilie ist. Ja, auch eine Verantwortung für die Objekte. Wir haben eine großartige Restauratorin, die Simone Hermes, die darüber wacht, dass da also dieses Papier nicht den Bach runtergeht. Offen bleibt natürlich auch die Frage, was macht man damit? Also ein Traum wäre es, der Öffentlichkeit tatsächlich auch realiter zugänglich zu machen und nicht nur medial, aber es ist völlig klar, jeder Besuch ist eine Gefährdung dieses gewaltigen Kunstwerkes. Und der Traum wäre natürlich, dass jetzt irgendwie jemand zuhört und sagt, oh, ich bin so begeistert davon, ich nehme jetzt mal richtig Geld in die Hand.
Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da noch niemand gekommen ist.
Also es kommen viele Menschen, aber über die Möglichkeiten jetzt sozusagen der sozialen Anerkennung oder der kunsthistorische Anerkennung hinaus, ist es einfach im Moment sehr, sehr schwer, Gelder aufzutreiben. Aber vielleicht gibt es ja irgendeinen Liebhaber aus der Papierindustrie, der sagt, also ich möchte das jetzt mal vorantreiben.
Das ist ja auch so, dass Sie jetzt dieses Museum haben, dieses von Erwin Habke eingerichtete Museum. Das heißt, wenn jetzt ein anderes großes Museum kommt, dann würden Sie auch nicht sagen, okay, nehmt das mal und packt das in eine Ausstellung. Oder wäre das ein Tabu?
Das haben wir bereits gemacht. Also Erwin Habke hat das ja durch seine Verfügung untersagt. Ich habe von Anfang an gesagt, es ist ein großes Glück, dass überhaupt eine Öffentlichkeit sich dafür interessiert. Und wir müssen einfach das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Und daraufhin gab es eine Anfrage aus Zürich von der Vögele-Stiftung. Und die haben das Nietzsche-Zimmer, das über dem Insektenzimmer ist, 1:1 nachgebaut in Zürich in einer Ausstellung. Und das war also für meine Mutter und mich unglaublich erhebend, als wir dann bei der Vernissage waren. Eine Variante wäre, das Haus 1:1 woanders aufzubauen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das funktioniert. Ansonsten müsste man mal überlegen. Es gibt schöne Bemühungen. Ich bin zum Glück nicht allein. Etwa der Michael Mader, der das Tony Craig Museum in Wuppertal leitet, den Skulpturenpark Waldfrieden, hängt sich mit seiner ganzen Expertise rein, hat viele Ideen, was man machen kann. Und ich freue mich eigentlich auf den Tag, wo ich sagen kann, ich gebe das jetzt in gute andere Hände, damit ich diese Bürde los bin. Okay. Insbesondere meine Mutter, die geht jetzt auf die 80 zu und hat familiär tatsächlich viel Verantwortung auch für diesen Onkel übernommen, weil sie ihn mit Lebensmitteln versorgt hat und sein einziger Ansprechpartner war. Also man muss sich das eben nochmal vorstellen. Er hatte keine Krankenversicherung, hat keine sozialen Leistungen in Anspruch genommen. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen für meine Mutter, dass wir diese Geschichte zu einem guten Ende führen könnten, die also einerseits uns entlastet, aber auch das Werk der verdienten Würdigung zuführt.
Ja, Herr Burchardt, vielen Dank für das Gespräch. Es war wahnsinnig beeindruckend.
Gerne und danke für die Möglichkeit, das darzustellen.
Und jetzt wird es in dieser Echtzeitausgabe über Insekten etwas schlüpfrig, noppig, wabbelig. Also erstmal vollkommen insektenuntypisch. Aber was die britische Künstlerin Joey Holder macht, sprengt sowieso die herkömmlichen Kategorien. Auch diese Frau schaut sich Insekten ganz genau an, und zwar vor allem deren männliche Geschlechtsorgane. Joey Holder macht Dildos aus winzigen Insektenpenissen, die sie auf menschliche Maße vergrößert. Ruth Rach traf die Künstlerin in London in der Insektenabteilung des Naturkundemuseums. Und wenn Sie schon immer mal wissen wollten, wie ein Wanzenschwanz aussieht, dann hören Sie jetzt bitte genau hin.
Seine Larve gilt als Delikatesse, sein Geweih als beliebtes Amulett. Der männliche Hirschkäfer, ein imposanter Geselle, selbst aufgespießt unter einer Glasvitrine im Museum für Naturgeschichte in London. Auf der benachbarten Stecknadel eine Kakerlake. Die behaarten Beine, die langen Fühler. Joey Holder kann sich nicht satt sehen. Joey Holder, Baseballmütze, Bomberjacke, Anfang 40, Künstlerin.
I always look towards the most, what most people I guess would find the most ugly.
Ich suche mir immer Insekten aus, die besonders hässlich sind, zumindest in den Augen der anderen. Ich mag sie genau deswegen, weil sie so außerirdisch aussehen, so fremd und bizarr.
Joey holt ihren Laptop aus der Tasche. Auf dem Bildschirm dreht sich ein weiß-silbriges Gebilde, eine bizarre Skulptur voller Noppen, Wülsten und Wucherungen.
So this is a bedbug penis, which is very strange looking. It almost looks like
Das ist der Penis einer Bettwanze. Sieht der nicht abgefahren aus? Ein bisschen wie eine Schildkröte, aber mit vielen Stacheln auf dem Panzer. Meine Vorlage war das Foto von einem Wanzenschwanz. Den habe ich dann mit einem 3D-Programm eingescannt, auf die Dimensionen eines Menschenpenis vergrößert, erst in 3D gedruckt und dann mit Silikon ausgegossen.
Leider konnte Joey Holder das Original nicht mitbringen. Sämtliche Werke aus ihrer letzten Ausstellung in Ost-London sind verkauft. Installationen und Skulpturen, die um ein einziges Thema kreisten: die Genitalien von Insekten. Ihnen widmet sie sich in einem fortlaufenden Projekt mit dem Titel »The Evolution of the Spermilage«. Spermilage, so heißt die Bauchtasche weiblicher Bettwanzen, ein einzigartiges Organ, das beim Geschlechtsverkehr die Rolle der Vagina übernimmt. Joey fasziniert die ungeheuerliche Vielfalt der Insekten, ihre fremdartigen Formen, ihre bizarren Verhaltensweisen und ihre Genitalien.
There's insects that are asexual, for example, insects that are hermaphrodites.
Es gibt asexuelle Insekten. Es gibt Hermaphroditen und es gibt welche, die ihr Geschlecht wechseln können. Bei der Honigbiene explodiert der Penis während des Geschlechtsaktes. Die Gottesanbeterin tötet das Männchen und die männliche Bettwanze durchbohrt den Panzer des Weibchens mit dem Penis und spritzt ihr die Spermien direkt in den Bauch.
And he stabs her into her abdomen.
Höchste Zeit, dass sich das Naturhistorische Museum auch für diese Aspekte öffnet, meint Joy Holder. Die Menschen sollten aufhören, ihre eigenen engstirnigen Maßstäbe auf andere Spezies zu projizieren und ihren Gedankenhorizont erweitern. Wir sitzen inzwischen auf dem Rasen vor dem Museum. Auf Joys Laptop läuft ein Video von ihr, eine ihrer Skulpturen in Bewegung, halb Seeungetüm, halb inneres Organ. Ein Gebilde, das ständig neue Formen annimmt. Typisch für das, was Joey Holder mit ihrer Kunst vermitteln will.
Die Welt ist ständig in Bewegung. Für mich gibt es keine festen Kategorien. Alles besteht aus Mutationen und Hybriden.
Irgendwann will Joey Holder auch die Genitalien weiblicher Insekten unter die Lupe nehmen. Aber das ist schwieriger, weil sie schwerer zugänglich und meistens noch viel kleiner sind. Eventuell wird Joey ihre Insektenpenisse sogar vermarkten. In Serie, als Dildos, aus hautfreundlichem Silikon. Aber hat sie die Dinge auch schon persönlich getestet? Joey Holder wird knallrot.
Das hat mich erst vor kurzem jemand gefragt und ehrlich gesagt sind Sextoys eigentlich überhaupt nicht mein Fall. Klingt langweilig, ich weiß. Aber ursprünglich waren meine Insektenpenisse nicht dafür gedacht. Naja, und dann habe ich das Ding doch mal ausprobiert. Zu meinem Erstaunen hat es wunderbar funktioniert.
Die Künstlerin Joey Holder über Insektenpenisse im menschlichen Maßstab.
La vie en rose. Vom Leben und Überleben in Paris.
Vor 20 Jahren ging der Held unserer Serie La vie en rose nach Paris, um eine Unikarriere einzuschlagen, aber irgendwie wurde daraus nichts. Stattdessen arbeitet er in einem Vorort im Vertrieb. In der heutigen Folge 2 muss er erleben, wie ihm der Chef dort buchstäblich auf die Pelle rückt. La vie en rose, eine Serie darüber, dass es auch Vorteile haben kann, ein Leichtgewicht zu sein.
Ich bin ja vor 20 Jahren hierher gekommen zum Promovieren. Tja, und ich meine, Paris ist teuer, dann sucht man halt einen Job. Ich habe einen gefunden, arbeite in einer Softwarefirma, halt verhökere da das Zeug. Tja, und jetzt muss ich sagen, also Doktorarbeit, ich glaube, das wird nicht mehr lange Bestand haben, weil ich arbeite 8 Stunden, gehe gerne auch unter Menschen. Tja, und dann kann man sich ja mal ausrechnen, was mir so für die Doktorarbeit übrig bleibt. Also ich glaube, das wird nicht mehr weitergehen. Es gibt ja Statistiken, die sagen, dass 66% aller Franzosen mit dem Job unzufrieden sind. Und vielleicht sind ja noch 10% dabei, die man dann hinzufügen könnte, die es nicht zugeben wollen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich mir nicht vorstellen, wie jemand in Paris zufrieden mit seinem Job sein kann. Die französische Arbeitskultur hinkt ganz deutlich hinter der englischen oder deutschen hinterher. Man kennt nicht das Zusammenarbeiten. Es entscheidet der Boss und sonst entscheidet keiner. Ich bin jetzt schon 10 Jahre in einem Sauladen dabei und vielleicht bin ich manchmal auch ein bisschen despektierlich. Ich komme jetzt halt nicht jeden Morgen auf den Knien beim Chef vorbeigerutscht, sondern wenn ich der Meinung bin, dass etwas falsch ist, dann sage ich es auch. Wenn ich sehe, dass jemand ungerecht behandelt wird, dann sage ich es auch. Eines Tages kam er dann mit seinem Laptop vorbei und sagte, ich arbeite jetzt neben dir. hat sich daneben mich gesetzt und er hat nur ein ganz kleines Tischchen mit 2 Metern. Er guckt dann immer, was ich genau mache. Er sitzt dann so wie mit seinen Argusaugen, überwacht er mich. Manchmal frage ich mich, hat der überhaupt was zu tun? Das ist eine Einschüchterung. Es gibt viele Rechte der Arbeitnehmer, aber man kann natürlich subtil versuchen, die zu umgehen. Er sitzt halt neben mir, wenn jetzt ein Anruf kommt, ein Privatgespräch. Ich meine, also was passiert, dass man mal angerufen wird oder mal ein Anruf auf dem Handy kommt. Oder zum Beispiel neulich, da ja, hat mein Handy geläutet. Mein Gott, war ein bisschen zu laut eingestellt, gebe ich zu. Und sofort wurde ich dann angeraunzt. Das an einem Montagmorgen. Allgemein ist es aber schon so, dass es sehr viele Leute gibt in Frankreich, die unter den Bedingungen zu leiden haben, unter den Arbeitsbedingungen. Ich habe gerade heute gelesen, dass zum Beispiel das Arbeitsgericht völlig überlastet ist, weil viel zu viele Fälle diesbezüglich angesprochen werden. Es dauert also Jahre, bis zum Beispiel so etwas entschieden wird für einen Rechtsstreit, weil einfach viel zu viel anläuft. Und es spricht dafür, dass auf der einen Seite zwar die Rechte da sind, auf der anderen Seite allerdings die Kontrollen auch nicht bis ins Innerste wirken können, ins Innerste eines Unternehmens. Es ist zum Beispiel undenkbar, dass zum Beispiel die Opposition und die Regierung, dass sie zum Beispiel sich zusammensetzen oder zum Beispiel eine große Koalition herstellen. Und das hat man halt in dem Unternehmen nur auch. Das ist das Zusammenarbeiten oder der Betriebsrat mit dem Geschäftsführer, mit der Geschäftsleitung, ist vielleicht möglich bei Großunternehmen. Selbst da ist es schwierig, aber bei kleineren Unternehmen greifen diese Strukturen nicht mehr. Und das heißt, der eine wartet darauf, dass er dem anderen richtig eins überbraten kann. Ja, ich sehe, mein Mittagspause ist vorbei, ich muss los.
La vie en rose. Ein Pariser Tagebuch von Tom Heidhoff mit Lorenz Eberle.
Das war Teil 2 unserer Serie La vie en rose von Tom Heidhoff. Und das war unsere Echtzeit-Spezialausgabe über Insekten, Artenvielfalt auf der Wiese und im Bett. Ich bin Marietta Schwarz und hoffe, Sie hatten Spaß und fanden Anregung.